Die Bibel ist ein gefährliches Buch. Wir sind ja überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort enthält und dass Gott durch dieses Buch zu uns spricht. Und manche Christen sagen sogar, dass jede Seite in diesem Buch die Aussage "Ich liebe dich" enthält, dass die Bibel ein Liebesbrief Gottes ist. Aber wenn wir genau hinschauen, dann finden wir hier Texte, von denen du dir wünschen würdest, dass sie da nicht drinstehen. Bibelstellen, die uns extrem verunsichern können, verwirren. Und wo du hoffst, dass dein Nachbar, dem du eine Bibel geschenkt hast, dass er diese Verse nicht liest. Zum Beispiel den hier. 6 Tage sollt ihr arbeiten. Am 7. Tag aber sei für euch Sabbat, ein Ruhetag, heilig dem Herrn. Wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Ist Gott wirklich so radikal? Oder warum droht er so schreckliche Dinge an? Dass Gott es ernst meint mit seinen Geboten, das können wir hier sehen zum Beispiel. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete diese Städte und die ganze Gegend. Und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und schaute zurück. Und sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. Dass Gott Sodom und Gomorra vernichtet, daran hat man sich als langjähriger Christ ja schon gewöhnt. Aber die arme Frau Lot, war das wirklich nötig? Wie war das mit dem Liebesbrief, den wir auf jeder Seite finden können? Oder da, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer Gottes Namen lästert, soll sterben. Ist ja auch richtig so, oder? Man soll Gott ja nicht lästern. Und die Gemeinde, aber wenn wir das konsequent so praktizieren würden, sollen wir das jetzt tun? Ist es Gottes Wille, dass wir deswegen Menschen töten, nur weil sie mal was sagen, was nicht so passt? Ja gut, wer Zucht und Ordnung mag, der hat vielleicht gewisse Sympathien für solche Bibelstellen. Aber wenn wir unsere gewohnte Verkündigung anschauen, in unseren Predigten, in unseren Hauskreisen, in unseren Gesprächen, da passt es alles gar nicht dazu. Bei den meisten, die ich hier kenne von uns, ist die Vorstellung da von Gott geprägt von Liebe, geprägt von Freundlichkeit. Aber Bibelstellen mit solchem Inhalt, und es gibt ehrlich gesagt noch viel mehr davon, die können die Vorstellung von diesem liebenden Gott nachhaltig verunsichern. Und vielleicht sollten wir tatsächlich etwas vorsichtiger sein, die Bibel als Lesestoff zu empfehlen. Denn was da drin steht, kann ziemlich verstörend sein. Also ist das der gute Vater im Himmel, der sich in dieser Bibel offenbart? Wie ist Gott denn wirklich? Und genau diese Frage, wie ist Gott? Die hat einer der Jünger, Philippus, an Jesus gestellt. Und er fragte: Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortete: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus antwortete nicht: Lies die Gebote, dann siehst du den Vater. Sondern Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber was meint Jesus mit der Frage, wer mich sieht? Was sehen wir denn, wenn wir auf Jesus schauen? Und ein anderer Jünger, Johannes, der macht das sehr anschaulich in einer Geschichte. Eine Geschichte, die ebenfalls gefährlich ist. Ein Ereignis mit Explosivkraft. Und wir werden gleich sehen, warum. Johannes schreibt: Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Und das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Wieder steht hier im Text, weil Jesus nämlich am Tag davor auch schon im Tempel war. Und der Tag davor, das war der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Das erfahren wir im Kapitel 7, das eben davor steht. Das Laubhüttenfest. Leute, das war die wildeste Party des Jahres. Das Laubhüttenfest, das war wie heute Karneval in Rio. Da ging's ab. Und das Laubhüttenfest dauerte 7 Tage lang. Und am 7. Tag, da war der Höhepunkt, da war die Stimmung am Explodieren. Das war wie Karneval in Rio plus Fasching in Köln zusammen, an einem Tag. Musik, Tanz, Essen, Wein, Party. Und irgendwann war es vorbei. Und am nächsten Morgen, heißt es, ging Jesus wieder zum Tempel und lehrte. Aber die Nacht davor hatte ihre Spuren hinterlassen. Menschen machen bei solchen Festen Dinge, die sie später bereuen. Aber die jüdische Sittenpolizei schläft nicht. Und sie drückt auch am Laubhüttenfest kein Auge zu oder nur für manche Straftäter. Aber diesmal hatten sie einen Mann und eine Frau beim Ehebruch erwischt. Den Mann hatten sie gehen lassen, obwohl Ehebruch für Männer genauso verboten war wie für Frauen. Aber die Frau, die kam ihnen gerade recht. Recht, um Jesus in eine Zwickmühle zu bringen. Und das ging so. Sie stellten die Frau in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und dann wandten sie sich an Jesus und sagten, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Da haben wir wieder so ein erschütterndes biblisches Gebot. Gott gebietet die Todesstrafe. Und die Pharisäer sind scheinbar sehr konsequent und würden das jetzt mal gerne anwenden. Und der Autor Johannes kommentiert die Situation wie folgt. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Was war die Falle? Nun, da stand diese Frau als Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Sie stand vor Jesus und er musste nun das Urteil über sie sprechen. Und was würde er sagen? Die Anweisung Gottes war unmissverständlich. Mose hat im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Das steht 5. Mose Kapitel 22. Und da kannst du nachlesen, wer da sonst noch gesteinigt oder wie auch sonst um die Ecke gebracht wird bei verschiedenen Straftaten. Da steht so einiges, 5. Mose 22. Hier aber hatten wir jetzt den Testfall. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Würde er handeln wie die Pharisäer? Gesetzlich? Unbarmherzig? Dann wäre er nicht anders als die Pharisäer. Er wäre der gleiche Typ. Und dann hätte Jesus dieses Außergewöhnliche, dieses Faszinierende, das, was das Volk so begeistert hatte in ihm, er hätte das verloren. Man hätte gesagt, ist auch nur einer von denen. Die Alternative? Wird Jesus das Gebot Gottes missachten? Wird er sagen, okay, zählt nicht. Aber wenn er das täte, dann hätte er sich als Rabbi, als Vertreter, als Stellvertreter Gottes disqualifiziert. Er wäre auch weg vom Fenster, kein glaubwürdiger Rabbi. Und das war die Zwickmühle, die Falle, die die Pharisäer sich ausgedacht hatten. Was sagst du dazu, Jesus? Was sollen wir tun? Naja, ein guter Anwalt, und da gibt es ja heute viele und gab es vielleicht damals auch, der hätte für diese Frau bestimmt mildernde Umstände heraushandeln können. Meistens waren es ja nicht die Frauen, die so einen One-Night-Stand provozierten. Damals jedenfalls nicht. Gut möglich, dass der beteiligte Mann so ein Reisender war, der seit vielen Tagen oder Wochen unterwegs war auf dem Fest nach Jerusalem, wo viele sich sammelten. Und jetzt am letzten Abend mit viel Alkohol, ausgelassener Stimmung, war die Gelegenheit günstig, eine naive, junge Frau zu verführen. Vielleicht sogar zu vergewaltigen. Wer weiß es. Jesus hätte also verhandeln können, wie ein guter Anwalt. Er hätte fragen können, wo ist eigentlich der Mann, der dabei gewesen sein muss? Und wollte die Frau überhaupt? Oder wurde sie gezwungen? Vielleicht wurde sie sogar bezahlt von einem reichen Fremden, weil sie arm war, in einer aussichtslosen Situation. Wer weiß es? Man hätte sicher mildernde Umstände finden können. All das tut Jesus nicht. Er entlastet die Frau nicht. Er macht die Schwere dieser Tat nicht kleiner. Er relativiert nichts. Moment mal, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dieser Geschichte? Warum reden wir über eine Frau, die vor 2000 Jahren gelebt hat, die wir gar nicht kennen? Könnte es sein, dass diese Frau symbolisch für dich steht? Und für mich. Könnte es sein, dass du nach den Maßstäben Gottes Ehebruch begangen hast? Und ich auch. könnte es sein, dass du und ich, dass wir mit unserer Schuld vor dem Angesicht Gottes stehen? Dass es eigentlich um uns geht. Gottes Wort sagt nämlich, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind schuldig. Ehebruch, das ist ein Synonym dafür, dass wir uns mit Dingen einlassen, die Gott nicht für uns vorgesehen hat, die uns nicht gut tun, die Schmerz verursachen, Leid. Und jeder von uns ist verwickelt in solche lebensverhindernden, zerstörerischen Aktivitäten und Gedanken und Herzenshaltungen. Und deshalb gestattet es Gott nicht, solche Dinge zu tun. Und falls du dir gar keiner konkreten Schuld bewusst sein solltest, dann denk doch mal an all die Worte, die du nicht hättest sagen sollen, weil sie Leid verursachten. Oder an die Worte, die du hättest sagen sollen, weil sie nötig gewesen wären, hilfreich, tröstend, ermutigend. Allein unsere Worte können schlimmer sein als Taten. Und unser Schweigen ebenso. Wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Wir alle stehen vor Jesus. Und dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient hat. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Und diese Aussage ist ernst. Ernst, weil Jesus nämlich nicht nur die Schuld der Ehebrecherin nicht relativiert, sondern weil er auch unsere Schuld nicht relativiert. Und Jesus wird nicht sagen, er hat es nicht so gemeint. 90% waren okay in seinem Leben. Und den Rest nehmen wir nicht so wichtig. Hey, 90-10, das ist ein gutes Verhältnis. Das ist akzeptabel für mich. So würden wir wahrscheinlich argumentieren. Das meiste war okay. Aber nein, so funktioniert das nicht bei Jesus. Schuld bleibt Schuld. Und die Strafe für die Schuld dieser Frau ist der Tod. Nach dem Maßstab Gottes sind wir, du und ich, in der Gesamtheit unseres Lebens genauso schuldig wie diese Ehebrecherin. Steinigt sie. So lautet das Gesetz. Und damit wäre die Geschichte am Ende. Jesus bückt sich, er nimmt einen großen Stein in die Hand und wirft ihn mit voller Kraft auf diese ertappte Sünderin. Und damit wäre auch deine Geschichte am Ende. Meine natürlich auch. Aber nein, Jesus bückt sich, aber er hebt keinen Stein auf. Johannes erzählt uns eine andere Fortsetzung. Er bückt sich und schreibt auf die Erde. Niemand weiß, was er geschrieben hat. Aber wir wissen, dass die Pharisäer ziemlich ungeduldig wurden. Sie wurden wütend. Sie ließen nicht locker, schreibt Johannes. Sie drängten ihn. Jesus, was sollen wir tun? Hier, Ehebrecherin, Steine, auf. Da richtet sich Jesus wieder auf, schaut die Pharisäer an und spricht einen Satz, der in die Weltgeschichte eingegangen ist. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Daraufhin gehen die Männer, schweigend, einer nach dem anderen. Jetzt ist Jesus mit der Frau alleine. Und was sagt er? Er sagt etwas, das eigentlich unangemessen ist. Er sagt nämlich, alle weg. Dann verurteile ich dich auch nicht. Du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Okay, eigentlich nett. Aus dem Gesichtspunkt des mitleidigen Betrachters ist das ein nettes Happy End, oder? Aber es ist nicht in Ordnung. Da wurde eine Tat begangen, die so schlimm ist, dass sie mit der Todesstrafe geahndet wird. Und Jesus sagt irgendwie verharmlosend, naja, wenn dich keiner mehr anklagt, dann ist es für mich auch okay. Dann geh halt, mach's nicht nochmal. Hey, ist das die Antwort von Jesus auf Schuld und Sünde? Sagt Jesus das auch zu dem Pädophilen, der einem kleinen Mädchen grausamste Dinge angetan hat, von denen sie ihr Leben lang traumatisiert bleibt? Ist schon okay, mach's halt nicht nochmal. Hey, sagt Jesus das auch zu Adolf Hitler, der 6 Millionen Juden ermorden ließ? Du kannst gehen, mach's halt nicht nochmal. Ist das Gottes Gerechtigkeit? Gottes Antwort auf die unzähligen Grausamkeiten, die Menschen einander antun? Generelle Straffreiheit für alle Verbrechen, die ausgeübt werden? Keine Konsequenzen, egal was Menschen tun? Mach's halt nicht nochmal. Wenn wir Jesus so verstehen würden, dann hätten wir das Wichtigste nicht verstanden. Was Jesus mit dieser Ehebrecherin tut, das funktioniert nur im Zusammenhang mit einem anderen Ereignis. Einem Ereignis, das kurze Zeit später auf Golgatha an einem Holzkreuz stattgefunden hat. Die Todesstrafe dieser Ehebrecherin wurde vollstreckt. Aber nicht ihr wurde die Strafe auferlegt, sondern Jesus hat die Strafe an ihrer Stelle auf sich genommen. Jesus hat also nichts von der Schuld dieser Ehebrecherin als unbedeutend betrachtet, sondern ihre ganze Schuld liegt weiterhin erstmal auf ihren Schultern. Das bleibt Schuld. Und deine Schuld liegt auf deinen Schultern und bleibt Schuld. Aber Jesus nimmt nicht einen Stein in die Hand, sondern er nimmt die Schuld von deiner Schulter auf seine Schulter. Und er liefert sich selbst den Henkern aus und erleidet die Todesstrafe am Kreuz. Für deine Schuld, für meine Schuld, für unsere und für die Schuld der Ehebrecherin. Und deshalb konnte er sagen, du kannst gehen. Immer, wenn wir der liebevollen Barmherzigkeit von Jesus begegnen, muss uns bewusst sein, das ist kein weichliches, ich drücke noch mein Auge zu, weil du es bist. Sondern die Barmherzigkeit von Jesus besteht darin, dass er unsere Schuld trägt, alles, und dass er für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Jetzt könnte man auf folgenden Gedanken kommen. Gott ist gesetzlich konsequent. Gott fordert die Todesstrafe für die Schuld. Und dann kam Jesus und Jesus hatte Mitleid mit uns Menschen und beschließt, das können wir nicht machen. Wir können die nicht alle töten. Aber mein strenger Vater, der fordert das. Und deshalb, damit das erledigt ist, werde ich die Todesstrafe übernehmen. Und dann hätten wir zwei Personen Gottes. Den strengen Vater, der die Strafe fordert, und den barmherzigen, liebevollen Sohn, der sagt, gut, muss sein, ich mach's. Das ist falsch. Es gibt keine Meinungsdifferenzen zwischen Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn. Es gibt keine unterschiedlichen Persönlichkeiten, die hier da miteinander diskutieren. Die beiden sind eins. Was hat Jesus gesagt auf die Bitte, zeig uns den Vater? Er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Was wäre eigentlich passiert, wenn nicht Jesus an diesem Morgen im Tempel gewesen wäre, sondern Gott? Und Gott wäre vor dieser Frau gestanden oder die Frau vor ihm. So etwas Ähnliches ist passiert. Es war die wahrscheinlich eindrucksvollste Begegnung, die je ein Mensch mit Gott hatte. Und es ereignete sich auf einem Berg im Sinai, in der Nähe da von Israel, Ägypten. Es war der Moment, als Mose, der Mensch, das Gesetz aller Gesetze von Gott erhalten hat. 10 Gebote, 2 Tafeln. Und die Bibel schreibt, da kam der Herr, das ist Gott, in einer Wolke herunter zum Berg und trat neben Mose. Wow, unser Setting. Hier Mose, da Gott. Und der Herr sprach, diese 10 Gebote müssen exakt eingehalten werden, sonst werde ich euch töten. Ja. Oder nein? Was sagt Gott? Was sprach Gott? Wie geht es weiter? Gott sagt, Jahwe, das ist der Name Gottes, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Das ist eine der wichtigsten Aussagen, die die Bibel uns über das Wesen Gottes gibt. Gott nennt seinen eigenen Namen, Jahwe, ein Name, der nicht ausgesprochen werden darf. Das bin ich, ich bin für dich da. Viele Übersetzungsmöglichkeiten. Und dazu nennt er seine Eigenschaften, seine Persönlichkeit. Er offenbart sein Herz. Barmherzig, gnädig, geduldig, große Güte, Treue. Alle diese Eigenschaften zeigt uns Gott sichtbar in der Person von Jesus Christus am Kreuz. Da sehen wir, was es bedeutet, wie Gott von sich spricht. Er sagt, das bin ich, ich bin an diesem Kreuz. Das ist mein Beweis für meine Barmherzigkeit, für meine Gnade, für meine Güte, für meine Liebe. Deshalb können wir vertrauensvoll, zuversichtlich zu Gott sagen, Abba, mein lieber Vater, Papa, Mama, wie auch immer. Ein Ausdruck des Vertrauens, der Nähe, der Verbundenheit. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber was machen wir jetzt mit diesen biblischen Gesetzen, mit diesen Texten, die wir am Anfang gelesen haben, was da alles drin steht? Wir dürfen sie so behandeln wie Jesus. Er hat das Gebot ernst genommen. Schuld ist Schuld. Aber er hat die Frau mit Barmherzigkeit, mit seiner Barmherzigkeit behandelt, weil die Strafe für diese Schuld bezahlt wird am Kreuz. Barmherzigkeit ist besser als Drohung. Barmherzigkeit ist besser als Strafe. Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Aber Jesus hat das Gebot ernst genommen. Deshalb sagt er auch, sündige nicht mehr. Interessant ist, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht, du kannst jetzt erst mal gehen. Ich tue dir nichts. Aber sündige nicht mehr. In einem halben Jahr sehen wir uns wieder. Und ich werde kontrollieren, ob du gehorsam warst. Und falls du nicht gehorsam warst, dann bist du dran. Das sagt er nicht. Jesus sagt nicht, diesmal vergebe ich dir einmal noch, aber wenn du nochmal kommst, wenn das nochmal vorkommt, dann bist du dran. Und das ist so ein überwältigender Beweis für das Wesen Gottes. Geduld, Barmherzigkeit, Gnade. Weil wir, wie sehr sind wir in der Versuchung, anders zu handeln? Ich vergebe dir, aber wenn es nochmal vorkommt, dann ist meine Geduld am Ende. Gott sei Dank ist Gott anders. Wenn wir die Bibel im Licht von Jesus lesen, im Licht dieses Kreuzes, im Licht seiner Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Güte, Treue, dann ist sie ein Liebesbrief Gottes. Sie ist ein Liebesbrief, von dem wir manches nicht verstehen. Dieser Liebesbrief ist geschrieben nicht nur an uns, sondern an verschiedenste Menschen zu verschiedensten Zeiten an verschiedensten Orten und vieles davon ist uns heute fremd. Aber wir sollten uns nicht verwirren lassen durch einzelne Bibelpassagen, durch Gebote, durch Ereignisse, die uns den Eindruck vermitteln, Gott sei ein grausamer Gott von seinem Wesen her, der gerne bestraft und tötet. Wir dürfen die Bibel im Licht von Jesus sehen. Dann erkennen wir den Geist dieser Schrift. Und darum geht's, den Geist dieser Schrift. Das Herz Gottes, das hier drin steckt. Und dieser Geist ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. In diesem Buch steht auch mal, der Buchstabe tötet. Mit dem puren Gesetz kannst du nicht nur Ehebrecherinnen steinigen. Mit dem puren Gesetz kannst du jeden Menschen steinigen. Aber mit dem Geist der Bibel, mit der Liebe von Jesus, kannst du jedem Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. Du kannst jedem Menschen mit Gnade begegnen, mit Güte, mit Geduld. In dieser Liebe begegnet Gott dir und mir. Das hat uns Jesus bewiesen am Kreuz. Wenn wir ihn anschauen, sehen wir den Vater. Und wir singen jetzt das Lied Ich laufe zum Vater. Und wir dürfen jetzt auch wissen, warum wir wirklich mit Freude zum Vater laufen können. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. Werd mich nicht verstecken vor dem, der mich kennt. Amen.